Ja, zurück in die Zukunft. Ich frage nochmal, ich habe letzte Woche schon gefragt, wer kennt eigentlich die Filme? Oder einen Film? Es sind, ich würde sagen, diesmal sogar ein paar mehr als letztes Mal. Also jetzt sind die Filmexperten auch wieder da, das ist schön. Wollen wir das mal so machen, dass wir vielleicht nächste Woche alle im 80er-Jahre-Outfit kommen? Wer hat noch was im Schrank davon? Also ich finde die 80er insofern zumindest gut, dass ich sage, da sind die besten Leute geboren worden. Das ist natürlich schon mal was wert. Nein, zurück in die Zukunft. Was ist der Gedanke von dieser Predigtserie? Der Gedanke ist einfach folgender, dass wir sagen, wir glauben, das, was die Kirche von morgen braucht, ist das, was die Kirche von gestern hatte. Mit anderen Worten, derselbe Geist, dieselbe Kraft, dieselbe Leidenschaft, dieselbe Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, die muss in uns leben als Kirche, wenn wir Zukunft haben wollen, wie sie so in der allerersten Kirche gelebt hat. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass ein Kennzeichen der frühen Kirche war, dass sie wirklich enthusiastisch, begeistert waren von Gottes Wort. Und dass deswegen auch Gottes Wort wirklich Kraft hatte, wenn sie es gepredigt haben, wenn sie Menschen von Jesus erzählt haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gottes Wort immer noch relevant ist, egal in welchem Kontext, egal welche Menschen wir vor uns haben, einfache Menschen, gebildete Menschen, spielt keine Rolle. Wir haben darüber gesprochen, dass Gottes Wort mächtig ist, weil der Heilige Geist es liebt, sich mit seinem Wort zu verbinden. Wir haben darüber gesprochen, dass Gottes Wort hartnäckig ist, hartnäckiger als Widerstände, hartnäckiger als Dinge, die uns immer wieder bestimmen wollen in unserem Denken, ist Gottes Wort, bis es uns ja eingestellt hat auf das, was Gott wirklich wichtig ist. Und dann ist Gottes Wort auch lebensverändernd. Lebensverändert. Die gute Botschaft ist, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes in unserem Leben, dass wir nicht dieselben bleiben müssen, die wir immer gewesen sind. Ich will keinen Ärger mit den Technikern haben. Genau. Und heute soll es darum gehen, dass die erste Kirche leidenschaftlich war für Gott und für Menschen. Und den Bibeltext, den lese ich heute nicht selber, sondern das macht Annabelle. Und sie wird uns mal mit hineinnehmen, wie sie denn persönlich diesen Bibeltext zu Hause lesen würde, wie sie den so in ihre stille Zeit, in ihre Zeit mit Gott mit aufnehmen würde, weil wir so denken, dass das eine Eigenschaft ist, die wir unbedingt brauchen. Dass wir einfach wissen, wie kann man das machen, die Bibel ganz persönlich zu lesen. Annabelle.
Der Bibeltext für heute steht im 1. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 8. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen, und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat, und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Und ich bin jemand, ich lese Bibeltexte mit dem Herzen. Ich suche nicht so sehr das Verstehen. Dazu brauche ich immer gute Fragen, damit ich mir auch die Arbeit mache, das verstehen zu wollen und so ein bisschen hin, tolle Aussagen von Gott. Ich finde tolle Versprechen. Und dann habe ich diesen Text gekriegt mit der Aufgabe, hier heute zu euch zu erzählen, wie ich daran gehe. Und ich habe diesen Text gelesen und in mir, mein Herz sagt, oh, Unruhe. Und ich merke so, boah, das ist hier echt eine Aufzählung von jemandem, der total perfekt ist. Und es führt mir einen Spiegel vor und zeigt mir, wie unperfekt ich bin. Und dann kommt mein Anspruch, ich möchte, so wie, wie Michael das gesagt hat, oh, ich möchte auch Gott gefallen. Ich möchte, dass Gott zufrieden ist mit mir. Aber wenn ich das lese, dann habe ich das Gefühl, nee, Gott kann mit mir gar nicht zufrieden sein. Weil wenn das der Maßstab ist, das kann ich nicht. Und dann komme ich zu diesem, dass ich denke, ich das aufgreife von Michael, diese Milch, die schmeckt mir nicht. Und dann würde ich gerne das Buch zumachen, aber dann würde ich mit diesem unangenehmen Gefühl, mit dieser Unruhe und auch mit diesem Denken, oh Gott ist bestimmt unzufrieden mit mir. Und der denkt sich, boah, an Annabelle muss man echt noch ganz schön viel arbeiten. Ja, so würde ich durch den Tag gehen. Und an der Stelle brauche ich es einfach einmal innehalten und zu beten und zu sagen, okay, Heiliger Geist, das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß nach vielen Jahren, so denkst du nicht über mich. Das ist meine erste Reaktion. Also muss ich mir die Zeit nehmen und nochmal hinschauen. Und dann lese ich einfach nochmal so Stück für Stück. Und dann lese ich hier in Vers 4, nein, das Evangelium ist uns von Gott anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und ich denke so, okay Gott, was hast du mir denn anvertraut? Und dann zeigt er mir von meinem inneren Auge, was er mir eigentlich alles anvertraut hat. Und dann gucke ich und denke so, boah, ja Gott, ich begleite so viele Menschen seelsorgerlich, die hast du mir anvertraut. Und ich glaube auch, dass du mich da auch geprüft hast und für zuverlässig befunden hast, dass ich an der Stelle wirklich dir und den Menschen dienen darf. Und meine erste Reaktion, die stimmt wahrscheinlich gar nicht, sondern du siehst mich wirklich anders. Und dann kommt hier in Vers 5 so dieses, dass Paulus sagt, das könnt ihr bestätigen. Und ich denke so, mein erstes ist so, ach ja, also die Menschen werden wahrscheinlich auch nicht wirklich viel über mich Gutes denken. Das ist irgendwie, genau, danke. Meine erste Reaktion ist, ach, wahrscheinlich werden die Menschen auch nicht so viel von mir Gutes zu sagen haben. Und dann halte ich inne und denke, okay Gott, stimmt das? Und dann lässt Gott von meinem inneren Auge einfach ganz viel auch Menschen an mir vorüberziehen, die mir schon Gutes gesagt haben und die dankbar sind und wo das, wo ich ihnen gedient habe, auch wirklich angekommen ist und ich merke, ah, okay Gott, du hast recht, es gibt bestimmt viele. Wahrscheinlich nicht alle, das müssen ja auch nicht alle mich toll finden, aber viele. Und das will ich glauben und ich nehme das auf mein Herz und ich will nicht mehr so selbstkritisch sein, ich will nicht mehr so schlecht über mich denken und immer erst mal das Negative denken, sondern okay Gott, ich will das glauben, was Menschen auch sagen. Ich will die Dankbarkeit, die Menschen mir gegenüber ausdrücken, die will ich auch annehmen und nicht immer mein inneres Aber dagegen setzen. Und dann war in Vers 7, stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter. Und mein erster Impuls war, oh, wie eine Mutter, das kriege ich mit meinen Kindern hin. Aber boah, ich bin, oh Gott, ich habe kein Kümmergehen. Ich bin nicht so eine, die sich kümmert. Und ich sehe alles, wo ich nicht angerufen habe und wo ich an Menschen vorbeigegangen bin, oh, weil sie mir zu mühsam sind. Und in mir ist so, oh. Und dann sage ich, okay Gott, jetzt bringe ich das vor dich. Vergib mir, wo ich da schuldig geworden bin. Und dann öffne ich mein Herz und sage, Gott, stimmt das? Und Gott zeigt mir so viele Menschen, wo ich wirklich auch behutsam war. Und wo ich das war und ich habe gedacht, ja, ich muss ja auch nicht die Mutter aller sein. sondern die, die Gott mir anvertraut hat, die würden das wahrscheinlich auch bestätigen, dass wenn sie mit mir sprechen, dass ich behutsam bin. Und dann kommt der letzte Satz hier, dass unser ganzes Leben haben wir mit euch geteilt. Und ich denke so, boah, wie viel Zeit suche ich gern für mich und möchte ich nicht so gern mit Menschen zusammen sein, weil ich so gerne auch, ich brauche einfach viel Rückzugszeit. Und das ist mein erster Impuls. Und dann denke ich aber, doch, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann teile ich auch mein Herz. Und es ist auch wahr und es gibt es auch in mir. Also wenn ich wirklich mich darauf einlasse, dann kann ich, merke einfach mit jedem, wo ich das mit Gott so mein ganzes vor ihm ausbreite und mit ihm im Gespräch bin darüber, kommt mein Herz zur Ruhe. Und ich mache dann die Bibel zu und gehe einfach gut durch den Tag. Ich bin ermutigt, ich bin gestärkt, ich bin auferbaut und weiß, okay Gott, du siehst mich. Und es tut mir echt leid, dass ich immer noch so schlecht über mich denke. Und das ist so einer der Sätze, der hier in meinem Heft steht von letzter Woche. Ich will nicht mehr so schlecht über mich denken. Meine Anwendung, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ja, vielen Dank, Annabelle. Das ist auch ein Zugang wirklich zum Wort Gottes, dass ich es lese und ehrlich werde über meine Emotionen, die dieser Text hervorruft, aber dann nicht bei diesen Emotionen stehen bleibe, sondern sage, Gott, jetzt gehen wir mal weiter rein. Wie sieht es wirklich aus? Und natürlich darf ich auch immer beten und sagen, Herr, ich sehe hier auch ein Ziel. Ich sehe auch etwas, wo du noch mit mir hinkommen kannst. Es ist ja klar, dass ich immer noch dabei bin, verändert zu werden, Herr. Und dann kann ich Gott einladen und sagen, Herr, komm durch deinen Heiligen Geist, gewinn du mein Herz für deine Art, so wie ich sie hier in deinem Wort sehe. Das finde ich so gut, oder? Weil es gibt so diese Bibeltexte, die liest du und du könntest sofort die Gitarre rausnehmen, wenn du Gitarre spielen könntest oder die Musikanlage aufdrehen und sagst, Halleluja, so gut, yes! Und es gibt so die Bibeltexte, wo du sagst, aha, wie ist denn Gott hier anders als ich oder wie ist Gott überhaupt? Und dann machst du dir so deine Gedanken. Ja, leidenschaftlich für Gott und Menschen, das erkennt man auf jeden Fall in diesem Bibeltext. Dass Paulus auf der einen Seite leidenschaftlich Gott geehrt hat und auf der anderen Seite leidenschaftlich Menschen geliebt hat. Und ich glaube, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich glaube, das ist eine Wahrheit und so habe ich im Grunde, so würde ich mal die Bottom Line, ja, unterm Strich, so würde ich den Kern meiner Predigt zusammenfassen. Ich glaube, wer Gott ehrt, der kann Menschen lieben. Und dann kannst du die Formel irgendwie umdrehen und sagen, wenn du denkst, du liebst Gott, aber du liebst Menschen, aber du ehrst Gott nicht in dem, was er für wahr und für richtig empfindet, ja, vielleicht liebst du Menschen dann doch nicht auf die Art und Weise, die Gott wichtig ist. Vielleicht liebst du sie noch nicht genug. Vielleicht findest du sie nur gut. Vielleicht ist das nur Sympathie, aber nicht wirklich die Liebe Gottes. Und du könntest es auch umdrehen und sagen, wenn ich sage, oh ja, ich ehre Gott und ich werde immer mich zu ihm stellen. Und wenn nur irgendwer wissen will von meinen Arbeitskollegen, was ich denke, das knalle ich ihm sofort vor den Latz. Dann frage ich mich auch, ehrst du wirklich Gott, wenn nie Liebe bei den Menschen in deinem Umfeld ankommt? So, das sind so die Verhältnismäßigkeiten, die wir direkt mal in diesem Bibeltext sehen. Aber wir gehen mal der Reihe nach vor und wir schauen uns diesen ersten Gedanken an. Wir ehren Gott mehr als Menschen. Und das bedeutet nicht, wir ehren Menschen nicht, aber wir ehren Gott noch mehr als Menschen. Ich glaube, dass ein geordnetes Leben eine Reihenfolge hat und in dieser Reihenfolge kommt Gott zuerst. Und ich merke, in meinem Leben herrscht dann Unordnung, auch in verschiedenen Bereichen meines Lebens, wenn so der erste Platz in diesem Bereich noch umkämpft ist. Ja, wenn ich da versucht bin, immer noch etwas anderes, mich selbst oder Menschen oder Bedürfnisse an die erste Stelle zu setzen und nicht Gott, dann habe ich auch eine gewisse Unordnung in diesem Lebensbereich. Und da, wo Gott schon wirklich auf dem Thron sitzt, wo ich das immer wieder auch bestätige, da erlebe ich auch die Ordnung Gottes. Und ihr Lieben, das ist so ein Kernanliegen unserer Gemeinde. Wir haben ja 5 Werte, könnt ihr auf unserer Homepage mal anschauen. Wir sagen kraftvoll, wir rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes, leidenschaftlich, wir ehren Gott, indem wir unser Bestes geben. Wir sind wertschätzend für Menschen, wir sind einladend, wir sagen herzlich willkommen mit allem, was wir tun. Aber es gibt immer einen Wert, an dem wir auch die anderen Werte ausrichten. Und das ist der Wert wahrhaftig. Und ja, da haben ja auch schon manche gesagt, das ist aber ein altes Wort und so weiter. Aber ich mag das Wort trotzdem. Wir hängen an der Wahrheit. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil auch die Liebe an der Wahrheit hängt. Ja, die Liebe ist nicht unabhängig von Wahrheit zu haben. Und wahrhaftig bedeutet, wir wollen Gott mehr gefallen als Menschen. Das bedeutet nicht, dass wir es darauf anlegen, dass Menschen uns immer ablehnen, dass wir möglichst blöd auftreten, möglichst vielen vor den Kopf stoßen. Nein, das ist überhaupt nicht unsere Haltung und unser Anspruch, aber wir sagen, Gott mehr, Gott mehr. Und Paulus zeigt uns in diesem Bibeltext eigentlich, wie das bei den ersten Christen ausgesehen hat. Und ich erkenne in seinem eigenen Leben, erkenne ich dann 3 Bereiche, die wir uns gleich anschauen wollen. Aber ich will vielleicht mal das, was ich jetzt sage, ins Verhältnis setzen zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Letzte Woche, da ging es um das Wort Gottes, oder? Und wie das Wort Gottes ist. Und heute geht es um den Träger des Wortes Gottes. Letzte Woche ging es um die Botschaft und heute ging es um den Botschafter. Und das ist auch eine Wahrheit, die wichtig ist. Die Botschaft, die kann saumäßig gut sein. Aber wenn der Botschafter saumäßig daneben ist, dann kannst du die schönste Botschaft vernichten, ja? Und dann erlebst du, dass Menschen auch zum Teil den christlichen Glauben ablehnen, aus Gründen, die wir echt schade finden müssen. Verstehst du? Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen mich und auch den Glauben ablehnen, weil sie die Wahrheit darin ablehnen. Da kann ich nichts dran ändern, da werde ich auch nichts dran ändern. Aber wenn Menschen das Evangelium ablehnen, die Botschaft von Jesus ablehnen, weil ich einfach diese Botschaft nicht gut repräsentiere, nicht im Sinne Gottes repräsentiere, dann macht mich das traurig. Und ich weiß, dass das oft so ist und es geht nicht um Perfektionismus, aber es geht darum, auf dem Weg zu sein und es geht darum, auch über die eigenen Schatten auch ehrlich zu sein und dass man auch da nicht heuchelt, wo man irgendwie noch daneben ist, dass man das auch Menschen zeigt und dass Menschen auch erkennen, dass wir alle auf dem Weg sind. Wir sind irgendwie am Anfang des Backvorgangs und nicht am Ende. Die fertige Waffel ist noch nicht aus dem Waffeleisen. Wir sind immer noch in dem Waffeleisen drin. Ja, da wird immer noch ein Muster in uns eingeprägt. Wir werden immer noch mit Hitze geformt. Ne? Wir werden immer noch so, wir haben gestern Waffeln gemacht, ich bin immer noch hin und weg, ihr merkt es. Ne? Okay, was erkennen wir im Leben von Paulus? Wie hat er Gott mehr geehrt als Menschen? Ich sehe 3 Dinge. Das erste ist folgendes, es ging Paulus nicht zuerst um ihn selbst. Und das ist unsere Botschaft, es geht nicht zuerst um mich. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Ich möchte dir das auch so sagen. Das Evangelium ist auch die gute Nachricht, dass wenn du Jesus kennenlernst, du nicht mehr im Mittelpunkt stehst. Es geht nicht in erster Linie darum, was du davon hast vom Evangelium, sondern es geht in erster Linie darum, dass Gott in deinem Leben herrschen darf, weil das bringt das Beste in deinem Leben zum Vorschein. Also es ist nicht dass du dabei unwichtig wirst, aber ich glaube, dein Leben gedeiht und blüht am besten, wenn du nicht im Zentrum stehst, sondern Gott. Weil das ist immer so, wenn du versuchst, ein Gott zu sein, ist das eine Überforderung. Du wirst dich selbst enttäuschen, du wirst Menschen enttäuschen, du wirst es nicht einlösen können, was du da versuchst zu sein. Das kann nur Gott sein. Und wenn du nicht mehr im Mittelpunkt stehst und alles tragen musst, die zentrale Säule in deinem Lebenshaus nicht mehr sein muss, dann hast du eine ganz andere Freiheit zu leben und zu lieben. Davon bin ich überzeugt. Und Paulus beschreibt das in den Versen 3 und auch in den Versen 5 bis 6. Das haben wir nochmal mitgebracht. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Weil es geht nicht um uns, um unseren Profit und was auch immer. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anderem. Ich nenne mal die Dinge, die Paulus hier auch nennt. Er sagt zum einen, wir führen nicht in die Irre. Das bedeutet eigentlich, hey, wir versuchen nicht, Menschen zu betrügen mit irgendetwas, woran wir selber gar nicht glauben. Sondern das ist eine Botschaft, die wir wirklich als Wahrheit erfahren haben. Und wir sind bereit, dafür unser Leben einzusetzen, weil es uns so wichtig ist. Ja? Es geht nicht darum, dass wir irgendwem einen Staubsauger andrehen müssen oder eine Lebensversicherung oder irgendwas anderes. Ich habe so ganz, penetrante Menschen aus Osteuropa, die ständig an meiner Haustür klingeln und mir neue Dachrinnen verkaufen wollen. Ja? Also, und die wollen das dann auch gleich montieren. Und ich finde das sogar gut, weil das wäre sogar sehr günstig und es wäre Schwarzarbeit, man könnte sich so viel sparen. Ne? Also es ist ja, gibt ja schon auch einen Teil in mir, der sagen würde, das wäre schon nett. Ne? Und dann standen die, ich glaube, neulich zum dritten Mal vor meiner Tür und ich sage, nein, ich will das nicht. Ne? Ja, dann machen wir 200. Ich sage, ich will das nicht. 150. Und ich versuche nicht zu verhandeln. Ich will einfach nicht. Ja, das ist nicht die Art, wie wir die Botschaft Gottes unter die Menschen bringen. Wir müssen nichts verkaufen, wir müssen niemanden überzeugen. Wir sind von etwas getrieben, was wir selbst erlebt haben, von der Wahrheit Gottes, von der Vergebung Gottes, von der Liebe Gottes in unserem Leben. Wir geben unser Bestes in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wir packen auch mal Argumente aus. Ja, wir versuchen das durch Nächstenliebe zu untermauern. Aber wir sind ansonsten entspannt. Alles andere können wir Gott überlassen. Wir müssen nicht Recht haben in den Augen der Welt. Wir müssen nicht gewinnen. Wir wissen sowieso, dass die Struktur des Reiches, an das wir glauben, anders ist als andere Reiche. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist so eine Entspannung, die hatte Paulus hier offensichtlich auch. Und dann sagt er, ich hatte keine fragwürdigen Absichten. Also unsere Motivation, wenn wir von Jesus reden, ist nicht, dass wir etwas davon haben wollen. Es geht nicht um größere Gemeinden, es geht nicht darum, dass wir, weiß ich nicht, gesehen werden wollen oder sonst irgendwas. Es geht uns wirklich um Schätze im Himmel. Es geht uns darum, Gott zu gefallen, ihm Freude zu machen. Dann sagt er weiter, keine betrügerischen Methoden. Mit anderen Worten, unsere Methoden passen zu unserer Botschaft. Wir versuchen also auch nicht ein Bild von einem Glauben zu zeichnen, der nichts kostet. Sondern wir sagen, Nachfolge wird euch dein ganzes Leben kosten. Viele Dinge werden sich in deinem Leben verändern. Viele Dinge wirst du aufgeben müssen, weil Gott sagt, das ist nicht die Art, wie ich mit dir das Leben angehen möchte. Viele Dinge werden neu in dein Leben hineinkommen. Wir reden auch nicht von einem Gott, der dein Leben nicht verändern möchte, sondern wir glauben, nein, Gott möchte dein Leben verändern. Das ist uns total wichtig. Dann sagt Paulus auch, wir nutzen das nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Wir benutzen unseren Glauben nicht, um den Menschen die Kohle aus den Taschen zu ziehen. Paulus war ja ein Wanderprediger und in der damaligen Zeit war das eigentlich ein Hauptcharakteristikum von Wanderpredigern, dass die immer irgendwann auf Geld zu sprechen kamen und dass es immer damit geendet hat, dass die mit vollen Taschen irgendwie nach Hause gegangen sind. Ja? Also das war schon irgendwie so, wenn du den Wohlgefallen der Götter haben wolltest, dann hat dich das auch was gekostet. Ne? Und wir wissen, dass da auch das Christentum eine unrühmliche Geschichte drin hat. Und wir werben auch dafür, dass man großzügig ist gegenüber Gottes Reich, aber dann überlassen wir es Menschen. Und Paulus, er hat das so krass gelebt, ja. Er hat hier ja angefangen, sozusagen eine Gemeinde zu bauen in Thessaloniki. Und er kam dahin, er war 3,5 Wochen da, hat Tag und Nacht gepredigt und da gelebt. Und er sagt dann noch, dass er selber dort in der Stadt noch während diesen 3,5 Wochen für seinen Lebensunterhalt gearbeitet hat. Noch zusätzlich. Also so sehr hat er das gelebt, dass er sagte, Freunde, es geht mir auch nicht um Reichtum, es geht mir wirklich um die Ehre Gottes. Und zu guter Letzt sagt Paulus, es geht uns auch nicht darum, von Menschen geehrt zu werden. Wenn wir geehrt werden wollen von Menschen, dann geht es uns eigentlich doch wieder um uns. Wie wir gesehen werden, wie Menschen mit uns umgehen. Und Paulus sagt, nö, Es ging uns nicht darum, gemocht zu werden. Und die Christen in Thessaloniki, die wussten, dass das wahr war. Denn Paulus ist in dieser Stadt Thessaloniki richtig gehasst worden, verfolgt worden. Am Ende musste er fliehen. Ja? Und sie haben auch mitbekommen, dass er vorher schon in Philippi im Gefängnis war wegen seinem Glauben. Also sie wussten, nein, um die Ehre von Menschen ging es ihm nicht. Also es ging ihm nicht zuerst um das, was er davon hatte. Und das Zweite ist dann, es ging ihm auch nicht zuerst um andere. Auch das ist das Evangelium, dass das, was andere denken oder denken könnten, nicht mehr im Zentrum unseres Lebens steht. Weißt du, wenn Gott erstmal im Zentrum unseres Lebens steht, dann wird das, was Menschen über dich sagen, wie sie dich bewerten und so weiter, das wird weniger wichtig. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht ein Leben führen sollen. Natürlich meine ich das nicht, was Gott Ehre macht und was auch Menschen erkennen können. Ja, ich sehe, dass hier irgendwie, das passt zu der Botschaft. Darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, dass wir sagen, hey, wir lassen uns nicht von Menschen verbiegen in ihren Wertevorstellungen, in ihren Haltungen, in dem, was so irgendwie auch normal ist in der Gesellschaft, sondern wir sagen, hey, das ist nicht zuerst das, was uns leitet. Das Evangelium ist eine Botschaft Gottes und es ist erstmal eine Botschaft auch für Gott. Wenn Gott nicht dazu Amen sagen kann, wenn Gott sich nicht darüber freuen kann, dann wird das, was wir von ihm sagen, gar nichts wert sein. Und das finde ich so wichtig in der Zeit, oder? Wo wir leben, wo ein kleinstes Wort einen Shitstorm auslösen kann, wo ich auch weiß von Leuten, auch aus dieser Kirche, dass sie an ihren Arbeitsplätzen, in manchen Verantwortungsebenen, die sie haben, sich schon überlegen, was sie sagen oder zumindest genau wissen, dass das einen Preis hat, wenn sie sich zu bestimmten Überzeugungen bekennen. Aber ich glaube, das ist richtig, das gehört zum Evangelium. Ich glaube, dass Menschen uns am Ende auch nicht respektieren können, wenn wir nicht genug Rückgrat haben, um zu sagen, hey, mein Gott, ist mir wichtiger als deine Meinung von mir. Und wenn ich das nicht mit zusammengebissenen Zähnen sagen muss und wenn ich das nicht schreiend sagen muss, während ich Leute niedermache irgendwie in der Art, sondern auch das auch anders sagen kann, dass ich das respektvoll sagen kann, dass ich das in Ruhe sagen kann. Ich liebe diesen Talkshow-Ausschnitt. Leider darf man YouTube-Videos ja nicht im Gottesdienst zeigen, das ist immer so eine rechte Sache, die schwierig ist. Aber Rick Warren, einer der bekanntesten Pastoren in den USA, ich habe diese Geschichte schon erzählt, mindestens mal den Leitern, ja. Er sitzt bei einem der bekanntesten Talkshow-Hosts und wird interviewt und er sagt ihm, Rick, ich war schon bei dir zu Hause, du hast eine der größten Privatbibliotheken, die ich je gesehen habe. Ich weiß, dass du ein kluger Mann bist. Wie kann es sein, dass du immer noch so ein, ich sage jetzt mal paraphrasiere, rückständiges Bild über Homosexualität hast? Und Rick Warrens Antwort ist, weißt du, ich fürchte die Ablehnung Gottes mehr als deine Ablehnung. Und ich will es mal positiv formulieren, es ist mir wichtiger, dass Gott gefällt, was ich denke und glaube, als das, was dir gefällt. Und das auch wieder, das ist auch wieder kein Vorwand, um irgendwie jetzt zum Beispiel über Homosexuelle irgendwie ablehnend zu reden oder sie niederzumachen, zu diskriminieren oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Das ist überhaupt nicht ein Lebensstil, den er hat, aber er sagt, am Ende des Tages stehe ich auch vor Gott. Das ist so entscheidend. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Paulus hat das immer mal wieder gesagt, ja, dass unsere Botschaft, die christliche Botschaft, die hat immer Skandalpotenzial. Die hat immer ein Potenzial, Menschen zu provozieren. Das wird nicht ohne das abgehen. Das liegt schon daran, dass das Kreuz im Zentrum unserer Botschaft steht, ja. Warum musste jemand am Kreuz sterben, damit Menschen in einer Beziehung mit Gott leben können? Boah, das bedeutet, dass Menschen Vergebung brauchen, dass Menschen nicht von sich aus gut sind, dass sie nicht so sind, dass Gott sagt, das reicht, sondern er sagt, es braucht ein Opfer für Schuld, es braucht ein Opfer für das Böse. Das Böse muss sogar gestraft werden, aber ich trage selber die Strafe. Wow, was für eine Botschaft. Paulus sagt das selber mal in 1. Korinther 1, ich glaube, es ist Vers 23, er sagt, wir jedoch verkündigen den gekreuzigten Messias, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Also das war damals schon so und Paulus sagt, hey, da kommen wir gar nicht drum herum, das gehört nun mal dazu. Aber das Kreuz ist auch im Zentrum unseres Lebens. Das ist auch die Botschaft des Evangeliums, dass mein altes Ich gekreuzigt werden muss, damit ich ein neues Leben haben kann. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und Galater 1, Vers 10, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Wow, das sind so taffe Aussagen, aber die sind wahr und die sind wichtig. Und gleichzeitig ist darin auch die gute Botschaft enthalten. Weißt du, das, was auch Annabelle vorhin festgestellt hat, Mensch, da wird ein Bild gezeichnet, auch von Christen, das ist viel zu groß für mich. Und ja, das ist viel zu groß für dich. Aber das Evangelium lautet so, dass Christus selbst in dir lebt. Nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir, der anders denkt, der anders glaubt, der anders reagiert, der anders auf Menschen zugeht, der anders mit Kritik umgehen konnte. Das ist derjenige, der in dir lebt durch den Heiligen Geist. Du musst es nicht selbst tun, du musst nicht selbst diese Art haben, sondern du darfst wirklich Christus in dir immer mehr Raum geben, wirklich immer mehr ihn zur Entfaltung kommen lassen, ihn immer mehr einladen, auch in dein Leben. Er ist dazu in der Lage, das in dir zu schenken. Und am Ende heißt das dann, wenn wir so leben, nicht für uns und nicht für die anderen, dann haben wir durch Jesus die Freiheit sowohl angenommen, als auch abgelehnt zu werden. Also verstehe mich nicht falsch, ich will doch nicht als Christ immer abgelehnt werden, darum geht es doch gar nicht. Nein, ich habe auch absolut die Freiheit, angenommen zu werden, auch mit Menschen in Beziehung zu gehen, selbst wenn wir nicht in allem übereinstimmen. Ich bin absolut offen und frei dafür, auch zu diskutieren über verschiedene Themen, unterschiedlicher Meinung zu sein, auf vielleicht einer ganz prominenten Ebene. Aber durch Jesus kann ich doch auch hier Beziehung leben. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, wenn ich abgelehnt werde, okay. Wenn ich wegen Jesus abgelehnt werde, dann ist das auch okay. Und dann muss ich nicht in Selbstmitleid versinken, dann muss ich nicht voller Hass reagieren auf Menschen, die mich ablehnen, sondern ich kann sagen, das ist okay. Ich stehe sowieso nicht im Zentrum. Es ist nicht das Zentrum meines Lebens, ob ich irgendwo angenommen oder irgendwo abgelehnt werde. Das Zentrum meines Lebens ist, ob ich eine Beziehung mit dem lebendigen Gott habe, ob Jesus Christus wirklich in mir lebt. Das ist das Entscheidende. Und er wird mich immer annehmen. Und er wird immer mit mir sein. Und er wird mich immer ermutigen. Und er wird mich immer wieder stärken. Er wird mich immer wieder aufrichten. Das hat Paulus auch immer wieder erlebt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Weißt du, wenn wir nur auf Applaus aus sind, dann werden wir im Zweifel auch irgendwann die Fäuste heben. Das ist, was ich erlebe, auch in unserer Gesellschaft. Ja? Wenn Menschen immer die Zustimmung von anderen Menschen anstreben, dann werden sie dann, wenn sie nicht bekommen, anfangen, die Fäuste zu erheben und zurückzuschlagen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du nicht im Zentrum deines eigenen Lebens stehst. Das tut nämlich deinem Ehepartner gut. Das tut deinen Kindern gut, deinen Arbeitskollegen. Das tut uns als Kirche gut, wenn das so ist, weil wir dann anders miteinander reagieren können. Anders auch damit umgehen können, wenn uns Dinge mal nicht passen oder wenn Dinge auch wirklich blöd laufen. Und ich glaube auch, es ist so, wenn mir die Meinung von Menschen noch zu wichtig ist, dann sind mir diese Menschen noch nicht wichtig genug. Versteht ihr diesen Satz? Wenn mir die Meinung von Menschen noch zu wichtig ist, dann sind mir diese Menschen noch nicht wichtig genug. Weil ich glaube, wenn ich mich anfange, nach dem auszurichten, was Menschen denken, dann werde ich nicht mehr ihnen das bringen, was Gott für ihr Leben hat. Dann wird etwas in mir sterben, von dem Gott eigentlich möchte, dass es lebt. Dann wird etwas zurückgehen, von dem Gott eigentlich möchte, dass es wächst. Und dann bekommen Menschen am Ende gar nicht das von mir, was sie durch mich bekommen könnten. Den Segen Gottes, die Liebe Gottes, Feindesliebe, dass ich die andere Wange hinhalten kann, dass ich ihnen noch den Mantel geben kann, wenn sie irgendwas anderes von mir haben. Ich weiß es gerade nicht alles auswendig, aber ihr versteht, was ich meine. Also das ist total wichtig, dass wir da in die Tiefe gehen können. Und ich sage es auch noch mal so, wenn ich von allen gemocht werden will, dann werde ich niemanden lieben. Ich glaube, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, weil, dass ich jemanden liebe, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich jemanden authentisch lieben kann, ist die, dass ich in der Lage bin, nicht mit ihm übereinzustimmen. Und ich sage euch, praktisches Beispiel in der Ehe, dass es ganz oft für meine Frau wichtig war, in irgendwelchen Situationen, dass sie es darauf anlegen konnte, nicht von mir gemocht zu werden, weil sie mir etwas gesagt hat, was ich aber hören musste. Da hat sie gesagt, ich entscheide mich dafür, jetzt nicht gemocht zu werden, aber ich entscheide mich, ihn zu lieben. Und dafür bin ich total dankbar. Hat mich in vielen Bereichen meines Lebens zu einem besseren Christen gemacht, weil Gott sie darin gebraucht hat. Okay, es geht nicht um mich, es geht nicht um die anderen, aber es geht zuerst um Gott. Da sagt Paulus in Vers 4, nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Und es ist wieder so wichtig, das zu verstehen. Im Evangelium geht es ja erstmal gar nicht um dich. Zumindest nicht als Subjekt. Du bist nicht der, der handelt im Evangelium. Du bist der, der empfängt im Evangelium. Der, der handelt, ist Gott. Wir halten das nochmal fest. Ich habe das neulich mal so erklärt. Das Evangelium bedeutet, da ist ein Land unterdrückt von einer bösen Macht. Ja, und dann kommt, ein guter König und er befreit dieses Land, indem er die Armee des Feindes sozusagen besiegt. Und dann kommen die Botschafter des königlichen Heeres in die ganzen Städte und sie erzählen davon, dass der König das Böse besiegt hat. Das ist eigentlich das Evangelium. Das ist das Evangelium. Jesus hat etwas getan, Gott hat etwas getan durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat für die Sünde bezahlt, er hat den Zorn Gottes getragen am Kreuz über all das Böse. Und uns wird jetzt davon erzählt, dass wir deswegen wieder eine Beziehung mit Gott haben dürfen. Also es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott in allererster Linie. Und das ist, glaube ich, immer wieder so wichtig. Das muss ich mir als Prediger immer wieder sagen. Es kann nicht mein Hauptziel sein, dass die Leute hinterher sagen, boah, wir haben schon einen intelligenten Pastor. Was hat er wieder eloquent gepredigt? Oder heute hat er wieder überhaupt nicht in sein Skript geguckt. Ne? Oder beim nächsten Mal dann wieder, oh, heute war ständig an seinem Tablet geklebt oder sowas. Das ist nicht das. Und auch wenn du irgendwo von Jesus redest, das ist gar nicht so entscheidend, was Menschen dann denken, sondern die Frage ist, ob Gott sich darüber freut. Verstehst du? Du sollst es in Liebe tun, du sollst es freundlich tun. Ich finde auch, wir Christen dürfen es intelligent tun, ja, und dürfen darin auch wachsen, darüber zu reden. Aber das sollte doch nicht unser Ziel sein, oder dass wir hinterher irgendwie gut dastehen. Das ist so. Es geht um Gott im Evangelium. Es ist die gute Botschaft von dem, was er getan hat. Und deswegen ist die Kernfrage vom Evangelium nicht, ob es Menschen gefällt. Die Kernfrage ist, ob das, was wir predigen, wahr ist. Die Kernfrage ist nicht, ob es Menschen gefällt. Die Kernfrage ist, ob es wahr ist. Denn nur was wahr ist, ist wert, gepredigt zu werden. Denn nur was wahr ist, kann Liebe tragen, kann Liebe auch vermitteln. Das, glaube ich, ist total entscheidend. Und es ist erstaunlich, wenn es hier heißt, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Dann dürfen wir direkt wissen, das funktioniert nur, wenn Gnade im Spiel ist. Also wann immer Gott uns alle überprüft und schaut, ob wir würdig sind, dann muss er eigentlich zu dem Ergebnis kommen. Nein. Also hier merkst du, wenn Paulus das über sein eigenes Leben sagen kann, Gott hat mich geprüft und für zuverlässig empfunden. Ich darf jemand sein, der die Botschaft Gottes weiterträgt. Dann merken wir, da muss zwischendurch was passiert sein. Paulus hatte eben selber die Gnade gefunden in Jesus Christus. Er ist würdig gemacht worden durch Jesus Christus. Das finde ich so erstaunlich. Und ich finde es schön, wie praktisch wir das mitnehmen dürfen. Es ist etwas hier am Anfang, wo Paulus sagt, ich bin geprüft worden. Und dann ist aber auch etwas in diesem Bibeltext enthalten, wo wir sehen, dass diese Prüfung eigentlich immer weitergeht. Und das ist auch das Evangelium. Wenn wir uns fragen, oh, werden wir diesem Anspruch gerecht? Werden wir nicht mal an den Punkt kommen, dass wir irgendwie schlechte Vorbilder sind, ja, für den Glauben, dass wir ein schlechtes Licht werfen auf das Evangelium, auf Gott selber? Dann dürfen wir wissen, es heißt da in Vers 4 war es auch, es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, Gott, der unser Innerstes kennt und prüft. Und dieses der unser Innerstes kennt und prüft, das ist etwas, was andauernd, was geschieht, was immer wieder weitergeht, ja, was jetzt gerade passiert. Und das darfst du wissen, dass Gott immer wieder in der Lage ist, während du unterwegs bist, dir dein eigenes Herz zu zeigen, wo du noch Veränderung brauchst, zu zeigen, wo du noch irgendwie an Lügen hängst, zu zeigen, wo du die Gnade noch nicht verstanden hast. All das passiert, weil er immer wieder in dein Leben so reinschaut. Okay, ich halte fest, Gott gefallen Menschen, die ihm gefallen wollen. Und ich glaube, und das haben wohl auch die Thessalonicher gemerkt, Menschen werden merken, ob wir für uns oder für andere Menschen oder für jemand Größeres leben. Und ich glaube, dass die Menschen um uns herum Christen suchen, die für etwas Größeres leben. In deren Leben sichtbar wird, dass es nicht um sie geht und auch nicht um andere Menschen, sondern dass sie für etwas Größeres leben. Und wir wollen Menschen nicht erreichen, wir wollen Menschen nicht gefallen, aber wir wollen sie erreichen. Und deswegen bleibt es dabei nicht stehen. Denn dass wir Gott zuerst gefallen wollen, bedeutet nicht, dass wir Menschen verachten. Das Gegenteil ist der Fall. Und das ist mein zweiter Gedanke, den werde ich nur noch kurz anschauen mit uns. Und da heißt es, wir lieben Menschen mehr wie Gott. Der erste Gedanke war, wir lieben Gott mehr als Menschen, aber dann lieben wir Menschen mehr wie Gott. Nicht mehr als Gott, aber mehr wie Gott. Gottes eigene Liebe soll in unserem Leben wirklich sichtbar werden. Und da lesen wir auch nochmal 1. Thessalonicher 2, 7 bis 8. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ich will diesen Punkt eigentlich nur so zusammenfassen. Paulus hatte zwei Dinge in seinem Leben. Er hatte die Identität, das Selbstverständnis eines Apostels, aber er hatte die Art einer Mutter. Und das finde ich eine explosiv gute Mischung. Er hatte die Identität eines Apostels, aber er hatte die Art einer Mutter. Die Identität eines Apostels, das bedeutete für Paulus, er ist vom auferstandenen Jesus Christus selber beauftragt worden, die Botschaft überall zu verkündigen. Das bedeutete für Paulus auch, dass er Autorität von Gott bekommen hatte. Wir sehen das, wo er Dämonen austreibt. Wir sehen das, wo er Kranke heilt und so weiter. Und wir sehen, dass Paulus eben wirklich jemand war, durch den Gott gewirkt hat. Er hat diese Identität gehabt. Hey, Gott hat mich beauftragt, Gott hat mich gesandt. Das ist auch unsere Identität, dass Gott auch uns beauftragt hat, auch uns gesandt hat, dass er auch mit uns ist, dass er auch uns als Kirche, auch gemeinsam, aber auch als Einzelne Autorität gegeben hat, von Jesus zu reden, aber auch Menschen Dinge zuzusprechen, aber auch Autorität hineinlegt in unsere Gebete. Wir dürfen dieses Selbstverständnisse haben, dass etwas Königliches von Gott selbst in unserem Leben sichtbar wird. Ja, dass etwas von diesem siegreichen König auch bei uns sichtbar wird. Und Paulus, der beschreibt das auch so. Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 4, meine Verkündigung war nicht gekennzeichnet von Überredungskunst und von klugen Worten, sondern vom machtvollen Wirken Gottes. Und in 2. Korinther 12, Vers 12, denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen. Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten. Also Paulus sagt, das alles war da. Gottes Kraft, Gottes Autorität, das war bei mir da. Aber er sagt, ich bin aber nicht so aufgetreten und habe das ständig raushängen lassen unter euch, sondern ich war bei euch. Diese Dinge sind schon geschehen, aber von meiner Art her war ich bei euch wie eine Mutter. Wow, und dann erklärt er das kurz. Er sagt, ich war behutsam mit euch. Wörtlich heißt es da, ich war zart. Guck mal, ich glaube, dass das für Menschen so wichtig ist. Für Paulus waren das ja neugeborene Christen. Und selbst wir Männer, wenn wir dann irgendwann kleine Kinder haben, ja, wir treffen uns nicht bei Männerabenden und werfen die durch die Gegend, so an einem Bein oder so, ne, oder keine Ahnung. Ja, wir werfen die später, wenn die alt genug ist, schon hoch und fangen die wieder auf und so weiter, ne. Aber wir sind schon vorsichtig. Wir laufen nicht mit denen rum, so an einem Bein hängen und boom, gegen den Tisch und gegen den Türrahmen oder gegen irgendwas anderes, so, ne. Sondern die breitesten Männer, wenn sie dann erst einmal ihr Baby auf dem Arm haben, dann werden sie plötzlich sowas von vorsichtig und zärtlich. Und plötzlich fangen sie an, all diese liebevollen Dinge zu sagen, die sie sonst immer mühsam nur rausdrücken. Ja? Und man merkt plötzlich so eine Veränderung da drin. Und ich wünsche mir, dass diese Wertschätzung für Leben, für neues Leben, aber überhaupt für Leben bei uns sichtbar wird. Weißt du, ich glaube, dass Gott der Vater und die Mutter sein möchte von jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und das ist unsere Aufgabe, diese mütterliche und väterliche, Paulus wird später auch davon reden, dass er wie ein Vater war, in demselben Abschnitt, dass das bei uns auch so sichtbar wird, dass wir vorsichtig sind im Umgang mit Menschen, mit Leuten, die neu in unsere Gemeinde kommen, aber auch mit Leuten, die schon längst da sind, dass wir einander nicht selbstständig nehmen, dass wir einander nicht die Tür vor der Nase zuhauen, dass wir nicht irgendwie einander vorbeigehen und denken, ach, ist mir egal, er sieht traurig aus, aber ich will jetzt nach Hause oder sonst irgendwas, dass wir einander wirklich wertschätzen in diesem Sinne. Dann sagt Paulus, ich habe euch liebevoll versorgt, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so heißt es da wörtlich sogar. Hey Paulus, ich sag's mal jetzt sehr deutlich, hat sich den Arsch aufgerissen für diese frisch geborenen Christen in Thessaloniki. Er hatte 3,5 Wochen und er hat alles, er hat, weiß nicht, tagsüber gearbeitet, nachts gepredigt und hat wirklich Tag für Tag sein Bestes gegeben, damit die in kürzester Zeit alles wissen konnten, was die zum Überleben gebraucht haben. Das ist mal zuerst das, was da gemeint war. Und wir sehen das, wenn wir diese Briefe lesen, 1. und 2. Thessalonicher, der hat über Sexualität mit ihnen gesprochen, über geistliche Gaben mit ihnen gesprochen, über den Antichristen mit ihnen gesprochen, über die Endzeit im Allgemeinen, dass man als Christ auch arbeitet und fleißig ist und so weiter. Er hat über all diese Dinge schon mit ihnen gesprochen. Wow! Verstehst du, das ist so das, wo wir das auch immer wieder erkennen, ja, dass Mütter tun Dinge, die würden andere nicht tun. Oder? Das ist unnormal. Ich empfinde es auch immer wieder so als eine Gnade Gottes, wie man als Eltern plötzlich mit Kindern umgehen kann, wie man da durchhält und wie man da Sachen durchkämpfen kann. Ja? Aber das soll eine Eigenschaft sein von uns als Kirche, von uns als Einzelnen. Amen. Und da müssen wir, glaube ich, beten und den Heiligen Geist einladen und sagen, Herr, schenk uns dieses Bewusstsein. Lass uns Menschen so sehen. Und dann auch, sagte er, wir haben uns voll Freude um euch gekümmert. Wir hatten auch immer noch Freude aneinander, Freude daran, obwohl das anstrengend war. Und wir haben am Ende gelesen, Paulus sagt, ich habe nicht nur das Evangelium mit euch geteilt, ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber nicht spekulieren, was das bedeutet, sondern dass wir einfach im Bibeltext verstehen, was das bedeutet. Weil wir könnten dann denken, ja, also Paulus war der Pastor, wie ich ihn mir immer gewünscht habe. Ja? Der war jedes Jahr mit mir im Urlaub, hat dann die Familienandachten organisiert und so, dass die Kinder versorgt waren, mit den Kindern Fußball gespielt und so weiter. Ne? Paulus war jeden Tag bei allen am Mittagstisch. Ne? Ich weiß nicht, Paulus war mit allen Best Friends, das waren alles seine Freunde, er hatte da keinen Unterschied gemacht, er hat alle gleich behandelt und so weiter. Ne? Das ist irgendwie, wie wir uns das manchmal vorstellen. Er war auf jeder Hochzeit, auf jeder Geburtstagsfeier, er war einfach immer da. Ja? Er hatte sein ganzes Leben, das hat nicht mal Jesus gemacht. Ja? Jesus hat die Jünger manchmal weggeschickt, damit er in Ruhe beten konnte. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Nein, Paulus sagt, hey, ich war fleißig, damit ich euch das Evangelium verkünden konnte. Ich habe mich wirklich bemüht, habe alles getan, was dafür nötig war. Ich war ein Vorbild in meinem Lebensstil, sagt er, das habe ich gemacht. Und ich war wie eine Mutter für euch da, was nötig war, habe ich euch gegeben. Und wie ein Vater, sagt er dann irgendwann noch, habe ich euch ermahnt, beschworen, getröstet. Ich habe all die schwierigen Gespräche geführt, die nötig waren, damit ihr erwachsen werden konntet im Glauben. Ich finde das so wichtig, dass wir da jetzt nicht eine komische Vorstellung, also verstehst du, der kann gar nicht auf jeder Hochzeit gewesen sein in 3,5 Wochen. Die werden nicht alle in dem Moment geheiratet haben, wo er da war. Also es ist so, er hat die Zeit einfach genutzt, um wirklich alles zu tun, damit sie mit Gottes Liebe versorgt waren. Ihr Lieben, ich bitte die Band nach oben und will uns einfach ermutigen. Ich glaube, das sollte uns auszeichnen. Wenn wir Gott ehren und an die erste Stelle setzen, dann können wir Menschen lieben. Und wenn weder das eine noch das andere da ist, wenn die Ehre Gottes nicht da ist, dann musst du auch schauen, was ist wirklich das für eine Liebe in deinem Leben. Und wenn die Liebe Gottes nicht da ist, dann darfst du dich fragen, ehre ich Gott schon so, wie es eigentlich möglich wäre? Und dann sollst du dich nicht verdammen, sondern dann sollst du zu Gott kommen und sagen, Herr, du bist es, der mich prüft und für würdig empfinde. Das heißt, du musst mich würdig machen. Du musst durch deinen Heiligen Geist in mir diese Haltung einer Mutter freisetzen, diese Haltung eines Vaters in mir freisetzen. Vielleicht können wir dafür beten, dass Gott uns so einen Blick wieder von Mamas und Papas schenkt, auch füreinander. So dass wir einander sehen und wirklich nicht mehr einander egal sind. Dustin Hopkins, der war im American Football ein Field Kicker bei den Los Angeles Chargers, gibt es ein Video, der hat sich bei einem seiner Kicks verletzt. Und das Team hatte damals aber keinen anderen Kicker. Und so wurde sein Bein irgendwie stabilisiert. Und er wurde noch 3-mal aufs Feld getragen im Verlauf des Spieles. Und hat jedes Mal mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder gegen den Ball getreten. Am Ende gewinnen sie. Er wird gefeiert und auf den Schultern von allen herumgetragen. Und dann wird er interviewt. Und sie fragen ihn, wie fühlen Sie sich heute? Und er sagt Folgendes, ich möchte meinem Herrn und Retter danken, Jesus Christus. Und zweitens, Football ist für mich nicht so wichtig. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Es ist schön zu gewinnen, aber es ist nicht mein Leben. Was ich empfinde, dass Paulus irgendwie diese Art auch hatte. Dass er mit vollem Einsatz und mit voller Kraft gespielt hat, aber gleichzeitig gesagt hat, oh, macht nicht so viel Aufhebens um mich. Ich bin so dankbar, dass ich Gottes Kind sein darf. Ich bin nicht so wichtig, er ist wichtig. Ich musste denken, ich habe das hier schon mal in einem Gottesdienst gesagt, aber da waren viele von euch nicht. Reinhold Olonska ist ein alter Prediger gewesen, der mittlerweile gestorben ist im BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und mein Freund und Chef Johannes Schneider hat seine Bibel geerbt, eine seiner Bibeln geerbt. Und da steht vorne drin, hat er selber mit der Hand reingeschrieben, überschrieben mit mein ernstes Gebet. Herr, sollte ich deinem Werk ein Hindernis sein, schreibt er da, es belasten oder ihm Schaden zufügen durch Sünde, dann lass mich vorher sterben. Du bist allwissend und weißt, wann echte Gefahr dafür im Anzug ist. Ich liebe das Leben und den Dienst für dich. Ich will aber lieber sterben, als deine Gemeinde belasten oder hindern. Boah, was für eine Haltung, oder? Aber es scheint ein Stück weit auch die Haltung der ersten Christen gewesen zu sein. Und ich musste denken an einen Mann aus meiner alten Gemeinde, der so in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war. Und er hatte selber gewisse Einschränkungen, ja. Aber ich sag's euch, er hat sich um so viele Menschen gekümmert, über Jahrzehnte mittlerweile, tut das immer noch. Leute, die sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, zur Jugendkirche zu kommen, zu den Pfadfindern zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen. Er holt sie ab, teilweise seit Jahren, jedes einzelne Mal. Und ich muss an eine Familie denken, Kinder aus einem bisschen schwierigeren Elternhaus. Jedes Mal, wenn er die Kinder nach Hause bringt, steigt er aus dem Auto, geht mit zur Tür und wechselt ein paar Worte mit den Eltern, auch wenn das denen eigentlich gar nicht so wichtig ist. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Treue in Wertschätzung für Menschen. Ich selber habe das auch so erlebt. Andere meiner Freunde auch. Der konnte uns jetzt nicht alles Mögliche über die Bibel zeigen, jedes Geheimnis erklären, aber er hat uns einfach geliebt und wertgeschätzt. Und ich will das nochmal so sagen, das hat wirklich Kraft in unserem Leben. Jesus, wir wollen heute gemeinsam vor dich kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen, schon mal für das nächste Lied noch. Und lass uns doch gemeinsam diesen Jesus einladen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Herr, wir wollen so beten als Kirche. Wir wollen so beten als einzelne Christen, Herr, dass du deine Art in uns ausbreitest, Herr. Deine Art zu denken, deine Art zu glauben, deine Art Menschen zu sehen, deine Art uns zur Wahrheit zu bekennen und das in Liebe und Respekt, Herr Jesus. Herr, du kannst das in uns tun und du kannst uns wirklich zu einer Kraft in dieser Stadt machen, zu einer Kraft in dieser Region machen, weil wir beides tun, dich ehren und Menschen lieben, Herr Jesus. Und wir beten, dass du beides zusammenbringst. Herr, ich bete, da wo Menschen dich nicht ehren, Herr, weil sie in Kompromissen leben, Herr Jesus, oder weil sie die Meinung von Menschen höher achten als irgendwas anderes oder sich selber wichtiger nehmen als dein Wort, Herr. Ich bete, dass du jetzt zu ihnen kommst, mit ihnen sprichst, Herr Jesus, und dass sie anfangen, echt radikale Entscheidungen zu treffen, dich mehr zu ehren als sich selbst, dich mehr zu ehren als andere, Herr Jesus. Herr, und wir beten für uns, so viele von uns, wo wir merken, Herr, unser Herz ist oft nicht annähernd so heiß und liebevoll wie deines, Herr. Wir beten, Herr, dass du uns die Herzen von Müttern gibst, Herr Jesus, und von Vätern. Und wir danken dir, dass du selbst so zu uns bist, Herr Jesus. Dass du jeden auch jetzt gerade siehst, Herr Jesus, der eine zärtliche Berührung braucht, Herr. Der Versorgung braucht, der Heilung braucht, Herr. Ich bete, dass du jetzt auch Menschen begegnest, Herr.